Ja, ich darf euch alle sehr herzlich grüßen. Jürgen Burkhardt-Lautke ist ja unterwegs und von daher kam das, dass ich dann heute mal mit hier eingeteilt wieder bin. Ja, ich darf herzliche Grüße auch ausrichten von unserer Gemeinde, auch in Duisburg. Vergangene Woche war ich in Bad Salzuflen. Auch da ganz herzliche Grüße an euch, die Gemeinde in Gießen. Tja, es ist eine lange Tradition der Kirche, dass sie in der Passionszeit sich auch mit der Versuchung Jesu beschäftigt. Und das wollen wir heute Morgen einmal tun. Die Versuchungsgeschichte Jesu, Lukas 4. Und wir denken daran, dass der Heidelberger das sehr deutlich formuliert, dass er versucht ist, die ganze Zeit seines Lebens auf Erden und dass er sonderlich am Ende den Zorn Gottes getragen hat. Lukas 4. Jesus aber, voll des Heiligen Geistes, kam wieder von dem Jordan und ward vom Geist in die Wüste geführt und ward 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen. Und da sie ein Ende hatten, hungerte ihn danach. Der Teufel aber sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich zu dem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, du sollst Gott deinen Herrn anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn gegen Jerusalem und stellte ihn auf des Tempels Zinne und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so lass dich von hinnen hinunter. Denn es steht geschrieben, er wird befehlen seinen Engeln von dir, dass sie dich bewahren und auf den Händen tragen, auf dass du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist auch gesagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und da der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Soweit Gottes Wort. Ja, ihr Lieben, wir fragen uns natürlich, warum die Versuchungsgeschichte Jesu mitten in der Passionszeit? Ist das nicht ein ganz anderer Themenkreis? Nein, es ist so. Martin Keller sagte einmal, die Evangelienberichte sind alle Einleitungen zum Passionsbericht. Es geht um die Passion Jesu. Und das wird gerade auch in der Versuchungsgeschichte sehr deutlich. Es heißt hier in dem Kapitel vorher, dass zu Beginn seiner Wirksamkeit Jesus dem Johannes begegnet. Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer hatte etwas anzubieten, nämlich eine Taufe zur Buße. Also es ging um Buße, um Vergebung der Schuld. Und Jesus reiht sich ein in die Reihe der Sünder. Und er lässt sich taufen. Das war die Situation. Er steht in einer Reihe mit denen, die gesündigt haben. Der eine, der reine, der heilige. Damit wird deutlich: Gott, der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Der Heilige Gottes. Er steht in den Reihen der Sünder. Er ist das erwählte Opfer. Und durch dieses Wunder der Stellvertretung, da wird uns Gerechtigkeit zuteil. Und da werden wir gerecht vor Gott. Gott wird gerechtfertigt. Also so ging es los. Das Auftreten Jesu. Er reiht sich ein als das stellvertretende Opfer in die Reihen der Sünder. Und nun wird er vom Geist in die Wüste geführt. Tja, die Wüstentage, die sind ja heute so sprichwörtlich geworden. Ne? Jeder hat so seine Wüstentage. Also das heißt, dass er mal die Einsamkeit aufsucht, um Abstand zu gewinnen. Jesus geht in die Einsamkeit, einmal um sich neu auszurichten auf seinen Auftrag hin. Und er geht in die Einsamkeit, damit auch der Teufel ihn versuchen kann. Der Geist Gottes führt ihn dorthin, treibt ihn dorthin, damit er vom Teufel versucht würde. Also, es gibt keine Wüstentage oder Wüstenwochen, wo wir sagen könnten, irgendwo als Einsiedler, da wären wir vor den Angriffen des Feindes verschont. Wir merken das hier, der Feind kommt überall hin. In die Wüste, auf die Berge, und er kommt sogar auf die Zinne des Tempels. Wo die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes regiert. Der Feind versucht alles und er hat ja bei Jesus nun wirklich alle Register gezogen, weil er ihn zur Strecke bringen wollte. Wüstensituation. Wir denken hier wieder daran, wie das Wort Gottes eine Einheit ist. Wie zum Beispiel ja Mose 40 Tage und 40 Nächte dann auf dem Berg Sinai war, um das Gesetz Gottes zu empfangen. Und während er in der Gegenwart Gottes lebte, wo die Herrlichkeit Gottes ihn umgab und sein Antlitz dann später noch strahlte, da macht das Volk ein Fest, oder? Kirschweih oder so irgendwas. Goldes Kalb, wo das Gesetz Gottes, das heilige Gesetz Gottes, übertreten war, bevor es bei dem Volk Gottes ankam. Oder wir denken an Elia, der 40 Tage durch das Land Kanaan rannte. Vom Norden, vom Karmel, wo er gewirkt hatte, bis nach Beersheba. Und wo er etwas von den Leiden eines Propheten mitmacht. Einmal auf dem Sieg, aber er hat auch gelitten. Und wir denken natürlich an das Volk Israel, das 40 Jahre also nun durch die Wüste ging. Und von der Auszugsgeneration nur zwei Leute ins Land kamen. Die Versuchung Jesu ist eine dreifache. Die erste, die Versuchung zum Wohltäter. Nach diesen Fastentagen, Jesus hat Hunger. Und der Teufel versucht ihn, hier liegen da Steine herum. Sprich doch, dass diese Steine Brot werden. Du kannst die Brotfrage für dich, aber auch für alle Zeiten lösen. Brot, das ist doch wichtig. Jesus ist ja keiner, der das Brot verachtet, sondern der seine Jünger beten lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Der das verkündigt hat. Eure Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Gott hat euch sogar Brot vom Himmel regnen lassen. Toll! Und daran werden wir jetzt hier erinnert, dass Jesus, obwohl Sohn Gottes, ganz Mensch war. Er hat Hunger gelitten. Und eins seiner Worte am Kreuz, was er ausrief, nicht dürstet, als er noch Durst gehabt. Also er lebte in der Gestalt des Fleisches. Kannte die Bedürfnisse des Fleisches, auch die Begierden des Fleisches. Und jetzt geht es um diese Versuchung für den Leib. Sieh doch zu, dass du jetzt was zu essen bekommst. Tu ein Wunder. Ja, Jesus hat ja das Brotwunder vollbracht. Er hat ja 5.000, 4.000 Mann gespeist. Und jetzt, wo es um seine Nahrungszufuhr ging, da sagt er nein. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wo begegnet uns dieses Wort das erste Mal? Tja, es begegnet uns genau da, wo das Volk Israel mit Manna versorgt wurde. Dass er ihnen Brot vom Himmel gab, damit sie es erkannten, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund des Herrn geht. Das ist die Parallelstelle, die hier angegeben ist. Aber wir können nur darüber staunen, dass Gott seinem Volk Brot gibt, 5. Mose 8, Vers 3, damit sie erkennen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. sondern von dem Wort, das durch den Mund des Herrn geht. Dass Gott es ist, der sein Volk versorgt und umsorgt. Die Brotfrage. Wie hat diese Frage doch die Menschen bewegt? Wir sind ja als Geschöpfe Gottes auch alle irgendwie dieser Frage unterworfen. Die Lösung der Brotfrage, die Abschaffung des Welthungers, müssten wir nicht hier als Glaubensgemeinde die Hebel ansetzen? Ja, vor einigen Jahren wurden Millenniumsziele formuliert. Und da ging es auch um die Frage Abschaffung des Welthungers. Man sagt, bis 2015 wollen wir wenigstens die Hungergesellschaft halbiert haben. Bis jetzt müssen wir noch sagen, 2/3 der Menschheit hungert. Also, das heißt, nach diesen 15 Jahren ist es soweit, jetzt nur noch 10, dass also nur noch 1/3 der Menschheit hungert. Als diese Millenniumsziele verabschiedet wurden, war ich gerade in Afrika. Es war hochinteressant und ich war mit Albert Feisel, einem unserer Missionare, die da in Tansania tätig waren, unterwegs. Wir hatten im Stadion von Wanza, das ist am Viktoriasee, so eine Bibelkonferenz gehabt. Und dann waren wir abends im Quartier, unterhielten uns noch, hörten Deutsche Welle und hörten das. Und waren auch dann noch unterwegs gewesen. Und wir sahen etwas von der kolossalen Armut in Ostafrika. Wir sagten, das sind ja alles Ziele, die sind ja nur am Tischtuch entstanden. Es wird sicher 2015 doppelt so viele Arme geben, doppelt so viele geben, die Hunger haben, als das heute noch der Fall ist. Also, dass wir dann sagen müssen, es gibt nur 1/6 der Weltbevölkerung, die wirklich satt werden. Darauf läuft es hinaus. Jesus, was wäre das denn, wenn du die Brotfrage lösen würdest? Wenn das Ziel deines Kommens wäre, toll! Kein Hunger mehr, kein Elend. Wie sagt es Bertolt Brecht? Zuerst das Fressen, dann die Moral. Brot und Spiele, das braucht doch diese Welt. Versteht ihr, Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse. Das betrifft Hunger, Durst, Sexualität, alles das, ja, was wir eigentlich mit unserem Leib brauchen. Und Jesus sagt, nein, das ist nicht meine Sendung. Er geht nicht als der Wohltäter in die Geschichte ein. Viele wünschten sich das. Ja, Franz von Assisi oder Albert Schweitzer, die Theologie kommt da nicht an, Hauptsache die tun was, wa? Mitmenschlichkeit, Humanismus, das ist doch am Ende gefragt. Nein, Jesus sagt es hier deutlich, es geht um das Wort des Herrn. Es geht um Erlösung. Und die Erlösung, die hat nichts mit der Magengegend zu tun, sondern das hat mit dem Herzen zu tun. Also was wir brauchen, ist Erlösung von den Sünden. Das ist notwendig. Und darauf geht Jesus ein. Was nützt es, wenn alle Menschen satt werden? Was nützt es, wenn ich die Weltprobleme löse? Und die Menschen landen in der Hölle. Jesus will Rettung. Das ist sein Programm. Und davon geht er nicht ab. Ich habe das in den Entwicklungsländern erlebt, dass alle Entwicklungshilfe, sie scheitert am Menschen. Das Tollste, was ich erfahren habe, war in Kenia, am Tana River, also eine ganz dürre Gegend, und dann haben sie da neue Programme entwickelt, naja. Und ich traf da also einen deutschen Mühlenbauer, der eine Getreidemühle da gebaut hat. Und wir hatten eine Panne mit dem Auto, mussten dringend einen Ersatz dann aus der nächsten Stadt haben. Dann sind wir da, der war so nett und ist mit mir da hingefahren. Und dann haben wir uns unterhalten. Da sagte, weißt du, die Mühle wird ja nie laufen. Das Ding hat Millionen gekostet. Mich interessiert jetzt nur noch, wann endlich die Abnahme erfolgt und wir die Moneten kriegen. Laufen wird die nie. Ich sag, warum nicht? Ist doch viel zu teuer. Die Energie, die da gebraucht wird, diese Kosten können die hier nie aufbringen. Er sagt, wir haben in Kongo eine gebaut, ja, die wollten wir bauen. Die liegt schon 15 Jahre in den Kisten. Dafür gibt es schon keine Ersatzteile mehr. Diese Mühle wird nie aufgebaut. Hauptsache, wir haben unsere Geschäfte gemacht. Entwicklungshilfe. Irgendwo hängt es. Also wir sind ja dafür, dass Menschen geholfen wird. Auch dass die soziale Frage gelöst wird. Aber das Ziel unserer Arbeit muss immer das sein, dass es um Rettung des Menschen geht. Das ewige Erbarmen Gottes, dass Gott den Sohn sendet zu unserer Rettung. Also es geht um Rettung der Seele. Und das sollten wir uns in einer Zeit, in der es immer wieder um die Befriedigung der leiblichen Bedürfnisse geht. Das sollten wir uns ganz deutlich vor Augen stellen. Jesus ist zunächst im Leiblichen versucht worden. Und diese Versuchung wurde von ihm siegreich bestanden. Die zweite Versuchung ist eine seelische Versuchung. Der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg und er zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Also, Herrschaft, Macht. Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Ich bin der Fürst der Welt. Die Menschen gehören mir. Sie werden von mir geknechtet. Aber ich gebe dir die Welt, ihre Herrlichkeit und die Menschen. Wenn du niederfällst und mich anbetest. Machtfrage. dabei handelt es sich bei der Welt, die Jesus sieht, um die gefallene Welt. Auch die gefallene Welt, ja, da gibt es noch Herrlichkeiten, Schönheiten der Erde. Und vor allen Dingen auch in der Bergwelt, da sieht man das ja immer wieder ganz besonders. Die Schönheit dieser Welt. Und er sagt, Jesus, ich gebe dir alles. Du bist der mächtigste Mann der Welt. Was ist da noch ein Bush oder ein Putin? Doch nichts dagegen. Ich gebe dir alles. Gratis. Nur ein Kniefall ist notwendig. Mehr nicht. Dass du mich anbetest. Das war eine teuflische Versuchung. Dass Weltregierung ohne das Kreuz, dass er die Menschen bekommen sollte ohne Erlösung. Mein Gott, Jesus, erstens bete ich dich nicht an und zweitens ist mein Weg ein anderer. Also die Machtfrage. Und dann wird Jesus später, nach seiner Passion, nach seiner Auferstehung, dann auf einen Berg geführt vom Geist Gottes, wo er gen Himmel fährt. Und da sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Ja, nicht nur auf der gefallenen Erde, sondern auch in der Himmelswelt. Alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Machtfrage. Wie ist das mit der Herrlichkeit? Es war ja nur eine Scheinherrlichkeit. Und ich frage uns heute, wie gehen wir mit dieser Versuchung um, wo es um die Machtfrage geht? Wo wir als bekennende Gemeinden ja nicht durch Größe glänzen. Wo das eine Versuchung ist, müssten wir nicht mehr sein. Wie viele stellen sich auf die Seite und sehen als Sinn der Gemeinde nur die Lösung der Machtfrage. Macht zu haben über andere. Also eine verschobene Herrlichkeit zu erleben. Die großen Kirchen sind diese Wege gegangen. Haben der Versuchung nicht widerstanden. Die Machtfrage wird da gestellt. Wir haben als kleine Herde andere Prinzipien. Und wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, ja? Alles zur Ehre Gottes. Das ist die Herrlichkeit, um die es geht. Und dass unser Leben geheiligt wird. Dass es von der Heiligkeit Gottes geprägt ist. Nicht von unserer Scheinheiligkeit, aber von der Heiligkeit Gottes reden wir. Und das wurde nur möglich im Lichte des Versöhnungswerkes. In dem Moment, als Jesus starb, zerriss der Vorhang im Tempel in zwei Stücke. Der Zugang zu Gott war frei. Wir sahen seine Herrlichkeit. Durch sein Opfer. Mit einem Opfer hat er für immer vollendet, die geheiligt werden. Ihr Lieben, diese vertauschte Herrlichkeit, wo wir wirklich, was uns heute wirklich immer wieder vorgejammert wird, ihr braucht die Managementmethoden, ihr müsst sehen, wie ihr an die Menschen herankommt, möglichst niedrige Hemmschwellen, wo ihr Wege dieser Welt beschreitet, wo wir uns berauschen lassen von der vertauschten Herrlichkeit. Ihr Lieben, wir haben uns in das Licht Gottes zu stellen. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und die erfahren wir nur in Christus. Ihr Lieben, ich habe hier so eine ganze Reihe Ausschnitte aus der letzten 1-Zeitschrift. Das ist die Zeitschrift der Allianz. Und was da unter evangeliumsgemäß hier in unserer Nachbarschaft gesagt wird, das ist erschreckend. Wo es in der Zukunft nicht mehr um lähmende Flügelkämpfe gehen darf unter den Evangelikalen, wo auch der Unterschied zwischen gläubig und ungläubig nicht mehr gesehen werden darf, sondern wo wir gemeinsam mit vielen Christen das missionarische Netz auswerfen, wie zur Zeit bei Pro Christ oder bei Kickoff oder bei Videokrieg oder bei den Alpha-Kursen oder durch Rick Warrens Lektionen Leben mit Vision, Kirche mit Vision, und dass wir einfach sehen, dass die Gemeinde des Herrn, da geht es nicht mehr um Unterschiede, sondern werden wir mit Katholiken gemeinsam arbeiten. Wir werden, wenn wir auch nicht so unbedingt die Maria anbeten, aber es sind ja auch noch andere Dinge, die uns von der katholischen Kirche trennen. Tja, wesentliche Dinge. Alles das soll übertüncht werden, um miteinander missionarisch zu arbeiten. Das ist die Strategie der Zukunft. Jürgen Werth, der schreibt in einer Kolumne, die Wächter auf den Zinnen, die peilen und zielen ja nur nach innen. Also, wo es nicht mehr um die Abwehr des Teufels geht, draußen, sondern wo wir uns innerhalb der Glaubensgemeinde fertig machen und ja, Missstände aufzeigen. Also mit vielen frommen Vokabeln wird die Herrlichkeit vertauscht. Es geht nicht mehr um die Prinzipien des Reiches Gottes, sondern um den Einheitsbrei, mit dem wir möglichst viele Menschen hereinholen, um Menschen zum Glauben zu führen. Wir reden immer noch davon, dass der Herr hinzutat, die er verordnet hatte, die er zum ewigen Leben berufen hatte. So war es in der Apostelgeschichte. Die dritte Versuchung. Jesus als Religionsstifter. Der Tempel in Jerusalem. Lass dich herab. Ihr habt das eben gelesen, Psalm 91. Die Engel Gottes werden dich auf Händen tragen. Du wirst doch nicht beschädigt werden. Du wirst doch nicht zu Tode kommen. Du hast doch die Verheißung. Was wäre das? da wird er alle Welt aufmerksam werden. Wenn du deine Religion gründen würdest und die Superschau für den lieben Gott liefern würdest, toll, lass dich herab. Die Engel Gottes stehen dir bei. Dass der Teufel doch so viel Vertrauen zum Wort Gottes hat. Überrascht uns ja hier. Aber dass du bewahrt bleibst, wenn du diese neue Religion gründest, du wirst bekannt bis nach Rom. Tja, sagt Jesus, neben Allah, neben Buddha? Nein. Ich bin kein Religionsstifter und will auch keiner sein. Und dass ich eine Superschau liefere, das will ich auch nicht. Christus ist das Ende aller Religion. Ende. Unser Tun ist umsonst, auch in den besten Leben. Es gibt nur einen Weg der Rettung, das Kreuz. Jesus starb für mich. Das ist Rettungsbotschaft. Und dass dann auch der Schächer noch zugreifen kann. Rettung im letzten Augenblick. Ende aller Religion. Es muss deutlich werden, es geht um Rettung. Rettung vor dem Gericht Gottes. Rettung seiner geliebten Menschen. Und nicht um eine neue Religion. Wir erleben das in diesen Tagen, wie Religion aggressiv wird. Und wie wir als Evangelikale mit den muslimischen Fundis in eine Ecke gestellt werden, ja. Nein, wir wollen beim Wort der Schrift bleiben und wollen die Rettungsbotschaft weiter verkündigen. Der Teufel, der sich auf Gott beruft, auf das Wort beruft, wo es nicht mehr um die Heiligkeit Gottes geht, um das Entsprechen der Heiligkeit Gottes, wo es nicht mehr um die Gebote Gottes geht, soll Gott allein anbeten, den Herrn nicht versuchen, sondern wo es um die Ziele der Religionsstifter geht. Ich sprach mit einem Bruder, sag, was fällt dir noch zur Versuchung Jesu ein? Auch sagte, ich habe nur noch eine Stelle, sagt er, die das hier deutlich beschreibt. Ich habe danach gelesen, es ist so. 1. Johannes 2, Vers 16. Da sagt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist.